Leben in einer Demokratie. Was ist das?
In einer Demokratie zu leben, das ist für die meisten von uns nur noch eines, eine Selbstverständlichkeit. Wir dürfen wählen, wir können uns politisch engagieren, wenn wir wollen, wir dürfen unsere Meinung offen sagen. Wir genießen rechtlichen Schutz. Im Osten Deutschlands lebt gerade die erste Generation junger Erwachsener, die nur die Demokratie kennengelernt hat. Für die die DDR, die Deutsche Demokratische Republik mit ihrem totalitären System bloß Geschichte ist. Und es sind überhaupt erst rund 80 Jahre, die Weimarer Republik mitgerechnet, Demokratie in Deutschland.
Demokratie. Ja, bitte.
One man, one vote. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat eine Stimme. Diese Formel ist für die Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel von der Universität Frankfurt das Grundversprechen der Demokratie.
Wir leben ja alle in repräsentativen Demokratien. Das ist der Kerngedanke von Demokratie. Jede Person hat dieselbe Möglichkeit, Repräsentanten zu wählen. Demokratie unterscheidet sich auch von alten Formen von Dreiklassenwahlrecht beispielsweise, wo der Zugang zu Mitbestimmung, der Zugang zur Auswahl nach dem Einkommen oder nach den Steuern oder nach dem Vermögen gemessen wurde. Also die Demokratie, die wir heute kennen, heißt ganz klar, jeder Staatsbürger hat eine Stimme und jede Stimme zählt gleich.
Eigentlich eine einleuchtende Sache. Doch es gab lange, sehr lange, riesige Vorbehalte. Jede Stimme zählt gleich. Da soll also jeder Tagelöhner, jeder Bauer und jeder Dummkopf nun für den Staat die richtigen Entscheidungen treffen? Die Idee von der Macht des Volkes galt lange als absurd, ja geradezu gefährlich. Platon zum Beispiel wünschte sich nach den Erfahrungen mit der ersten Demokratie in Athen vor 2500 Jahren einen weisen Philosophenkönig an der Spitze des Staates. Auch Aristoteles war überzeugt, im Volk hat jeder nur seinen eigenen Vorteil im Sinn, aber nicht das Wohl der Allgemeinheit. Die Demokratie war für ihn eine entartete Staatsform. Auch bei Machiavelli kam die Demokratie schlecht weg. Der Staatsphilosoph der Renaissance fürchtete, dass die Herrschaft des Volkes zur Anarchie führen könnte. Diese Haltung änderte sich erst mit dem Zeitalter der Aufklärung, als mit dem Bürgertum die Idee der Demokratie erstarkte. Mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 gelang es Bürgern, die Macht zu erkämpfen. Es entstand die erste große und moderne Demokratie mit Verfassung und Gewaltenteilung. Von der Französischen Revolution 1789 bis zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Über 200 Jahre brauchte es, bis sich der demokratische Gedanke in Europa flächendeckend durchsetzte. In Deutschland galt die Demokratie vielen bis ins 20. Jahrhundert hinein als schwach, als ineffektiv, als staatszersetzend. Dem demokratischen Intermezzo Weimarer Republik folgte die Diktatur der Nationalsozialisten. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielten die drei Zonen in Westdeutschland die Demokratie aufgezwungen. Ein Geschenk der Alliierten, das viele erst nach und nach schätzen lernten.
Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes.
Wahlrecht, Freiheit und soziale Sicherheit. Deutschland gilt heute als eine der stabilsten Demokratien der Welt. Aber Demokratiemüdigkeit macht sich breit.
Wählen? Nein, danke.
Warum sollte ich das tun? Das Volk ächzt und stöhnt. Die Altersarmut wird immer größer. Und Griechenland ruft, ich brauche Geld. Spanien ruft, ich brauche Geld. Die Merkel sagt, brauchst du Geld? Hast du Geld. Brauchen wir Geld? Haben wir nichts. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich mir denke, was hat es denn mit Demokratie noch zu tun? Warum soll ich noch wählen gehen? Für was? Die machen doch eh, was sie wollen. Aber warum soll ich gehen? Es ändert sich nicht. Es wird nur noch alles schlimmer. Alternative haben wir keine, oder?
Ja, ich finde, alle labern irgendwie nur Schwachsinn und es gefällt mir alles nicht. Also würde ich gar kein wählen.
Die Politiker haben teilweise die Bodenhaftung verloren. Sie hören nicht, was das Volk möchte. Die unteren Schichten, das sehen sie nicht. Ja, dass sie egal sind. Und oben wird das Geld einfach verprasst.
Partizipation ist der Kern der Demokratie. Was bedeutet es dann für die Demokratie, wenn immer weniger Menschen zur Wahl gehen? Heute entscheiden ganz klar Herkunft, Bildung und Einkommen darüber, ob sich ein Bürger zur Wahlurne bewegt. Das belegen neue Untersuchungen. Für die Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel ist diese Entwicklung erschreckend.
Der Unterschied zwischen den oberen und den unteren Bildungsschichten hat sich in den letzten Jahren erheblich vergrößert. Wenn untere Bildungsschichten aufhören zu partizipieren, haben natürlich die Politiker weniger Anreiz, sie ernst zu nehmen und ihre Interessen aufzunehmen. Das liegt natürlich daran, dass Politiker wiedergewählt werden wollen und natürlich gucken, wo sind die Wähler und welche Wähler muss ich befriedigen, damit ich wiedergewählt werde. Das bedeutet dann natürlich auch im Umkehrschluss, dass diese Personengruppen, die immer weniger zur Wahl gehen, dann immer weniger gesehen werden und dass sie immer mehr das Gefühl haben, naja, die Politik interessiert sich nicht für mich, für uns, und dann natürlich in einem Teufelskreis immer seltener zur Wahl gehen.
Die Demokratie verspricht, dass alle Bürger politisch gleichgestellt sind. Einlösen kann sie das oft nicht. Die Ärmeren und schlecht Ausgebildeten sind im Parlament so gut wie nicht vertreten. Für Brigitte Geißel ist diese Entwicklung eine Gefahr für die Demokratie.
Bis vor kurzem hat die deutsche Bevölkerung in der Mehrheit gedacht, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Jetzt in den allerneuesten Untersuchungen scheint in der Bevölkerung eher ein Gefühl vorzuherrschen, es gibt einen da oben und da unten und wer unten ist, kommt auch nicht mehr hoch.
Was zählt schon eine Stimme? Kann eine Wahl überhaupt etwas verändern? Ist es nicht egal, welche Partei die Mehrheit hat? Auch die Gebildeten stellen diese Fragen. Ihr Befund? Wir leben in einer Postdemokratie. In der ist rein formal alles in Ordnung. Es gibt Wahlen, Parlamente, Gewaltenteilung. Doch die Macht im Staat ist verteilt wie zu vordemokratischen Zeiten. Wer wirtschaftliche Macht hat, hat auch die politische Macht.
Dass transnationale große Wirtschaftsakteure Druck auf Politik machen, der nicht mehr erkennbar ist, dadurch Entscheidungen herbeiführen, die nicht geändert werden können. Das Entscheidende ist, dass Wahlen nicht mehr Einfluss auf alle Entscheidungsmöglichkeiten bieten, sondern nur noch Austausch des Personals, weil die Politik selbst gegenüber den starken Akteuren der Wirtschaft keine Mittel mehr hat, den Drohungen, die zum Beispiel Standortwechsel oder überhaupt wirtschaftlicher Niedergang, dem kann die Politik nicht begegnen, auch jetzt Bankenkrise. Sie weiß halt nicht, was passiert, wenn die Banken zusammenbrechen, deshalb stützt sie die Banken und deshalb ist es das, was oft genannt wird, alternativlos. Und damit ist es auch egal, welche Partei man wählt, wenn es alternativlos ist.
Oliver Eberl ist Professor für politische Theorie an der TU Darmstadt. Er beschäftigt sich mit dem Krisenbegriff Postdemokratie. Mit den Erfahrungen der Euro- und Finanzkrise seit 2008 scheint Politik in ein immer engeres Korsett gepresst, ja erpressbar geworden zu sein. Ist das noch ein demokratisches Gefüge?
Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Die EU-Finanzminister müssen eine Entscheidung bis zu einer bestimmten Uhrzeit treffen, weil dann die Tokioter Börse öffnet. Merken Sie denn nicht, dass das die Demokratie beschädigt?
Aber selbst eine marktfreundliche Demokratie ist Unternehmern noch zu umständlich und zu langsam. So lobt der Investor Nicolas Berggruen die effizienten Entscheidungswege in undemokratischen Staaten wie China. Für den Philosophen Jürgen Habermas sind solche Positionen ein Beleg dafür, dass sich der Staat von einer sozialstaatlichen Bürgerdemokratie zu einer marktkonformen Fassadendemokratie entwickelt. Tatsächlich wurden Parlamentsbeschlüsse während der Eurokrise manchmal zur lästigen Formalität. Das Bundesverfassungsgericht musste immer wieder mahnen, dass Europa keine antiparlamentarische Veranstaltung werden darf und dass das Parlament bei Entscheidungen etwa über den Rettungsschirm eingebunden werden muss. Leben wir schon in einer Postdemokratie? Oliver Eberl sieht zumindest die Tendenz.
Das sind zum Beispiel Exekutivbeschlüsse in Windeseile über Rettungsschirme und Kredite. Und da hat man dann gemerkt, es gibt eine starke Entdemokratisierung der Politik, also kein ordentliches Gesetzgebungsverfahren mehr, bei denen dann sehr weitreichende Beschlüsse gefasst werden unter Ausschaltung oder Umgehung der Parlamente. Das ist jetzt genau der Punkt, wo es in der Krise deutlich geworden ist, dass man die Beschlüsse nicht richtig kontrollieren kann. Und das andere ist, dass sie intransparent sind. Ja, dass man erstens nicht weiß, was genau beschlossen wurde und dass man zweitens nicht nachprüfen kann, was beschlossen wurde, weil es keine Parlamentsdebatte gegeben hat, weil sich niemand erklärt hat. Es musste halt schnell beschlossen werden und dann sind da Beschlüsse gefasst, die wirklich weitreichende Konsequenzen haben. die in anderen Bereichen immer abgelehnt wurden. Also kein Mensch würde vergleichbare Summen für die Renten zur Verfügung stellen oder sowas, wie jetzt in der Bankenrettung.
Bedeutet soziale und wirtschaftliche Macht auch politische Macht? Das wäre eine zutiefst undemokratische Situation. Wahlen wären bedeutungslos und nur noch eine Formsache. In Umfragen zur Bundestagswahl sagt nur jeder vierte Wähler, dass er das Wahlergebnis mit Spannung erwartet. So wenig Interesse war selten.
Der Demokratie laufen die Bürger weg. Und das wird eben so lange kein Problem für die Demokratie, wenn sich die, die weglaufen, ruhig verhalten. Aber wenn die, die weglaufen, sich nicht ruhig verhalten und solche Auseinandersetzungen wie in London auftreten und die sich häufen, dann wird das halt zu einem Problem für die Demokratie. Also dann wird es ein faktisches Problem und dieses Problem beruht auf einer sozialen Auseinandertreten der Gesellschaft.
Die Unruhen 2005 in Paris oder 2011 in London waren genau das. Der Aufstand derer, die sich abgehängt fühlen im demokratischen System. Nicht nur die Gleichheit, auch die Freiheit als Merkmal der Demokratie sehen viele inzwischen in Frage gestellt. Die Politik reagiert seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York immer häufiger nach dem Motto »Sicherheit geht vor Freiheit«. Absurderweise wird es damit begründet, die Freiheit zu verteidigen, indem man Freiheit einschränkt.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.
Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir alles Menschenmögliche tun, um die Sicherheit in unserem Lande zu gewährleisten.
Wenn Sie einen Anschlag verhindern wollen, sollten Sie möglichst wissen, wer welche Absichten am besten auch noch wo hat.
Sicherheit ist ein super Grundrecht. Und ich glaube, dass wir das auch dieses Grundrecht in der Abwägung aller Dinge ganz nach vorne stellen müssen.
Sicherheit vor Freiheit. Die Enthüllungen der Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA haben bei vielen Menschen nur Achselzucken ausgelöst. Das Internet wird überwacht und unsere Daten gesammelt. Na und? Der Bürger als Verdächtiger und das in einer Demokratie. Die Schriftstellerin Julie C. gehört zu denen, die sich darüber empören.
Wir beobachten seit einigen Jahren, ganz besonders seit dem 11. September 2001, dass Politik immer stärker unter dem Stichwort Sicherheit betrieben wird. Und unter diesem Stichwort werden immer mehr Gesetze erlassen, die unsere Bürgerrechte stark einschränken, die Eingriffe darstellen. Ich greife einfach mal mein Lieblingsbeispiel heraus. Wir haben seit einiger Zeit den biometrischen Reisepass. Das bedeutet, wer heute ins Nicht-EU-Ausland fahren will, muss zu diesem Zweck seine Fingerabdrücke hinterlassen. Das Hinterlassen von Fingerabdrücken war ursprünglich mal etwas, was Verbrecher taten, wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden bei der erkennungsdienstlichen Behandlung. Das muss jetzt jeder einzelne Bürger tun, sei er auch noch so unschuldig. Das ist so ein Beispiel, was mich besonders aufgeregt hat.
Die Europäische Union lässt Möglichkeiten der Kameraüberwachung erforschen. In Zukunft sollen Programme Menschen identifizieren, Bilder von Überwachungskameras werden mit Datenbanken abgeglichen. Für die Schriftstellerin und Juristin Julie C. sind diese Entwicklungen nicht nur ein Angriff auf die Freiheit, sondern auch auf die Demokratie.
Man gerät zwar selbst in Gefahr, dass man des Alarmismus bezichtigt wird oder als überempfindlich gilt, aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass Demokratie nichts in Stein gemeißeltes ist. Das ist kein Status quo, den man einmal erreicht und dann kann man den in alle Ewigkeit genießen, sondern Demokratie ist eben gerade ein Prozess, das ist eine Entwicklung und das ist ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht besteht unter anderem auch zwischen staatlicher Macht und bürgerlicher Freiheit. Und wenn dieses Gleichgewicht sich verschiebt, dann ist das automatisch eine Bedrohung für das, was wir Demokratie oder vielleicht auch besser Rechtsstaat nennen.
Es ist der Stolz auf die Demokratie, der uns heute oft fehlt. Die Herrschaft des Volkes galt lange Zeit als unmöglich. Heute finden wir sie selbstverständlich. Das ist eigentlich eine beeindruckende Entwicklung. Doch lässt uns heute nicht vieles zu gleichgültig? Für die Demokratie ist das vielleicht die größte Gefahr.